Letzte Woche haben wir unsere Predigtserie durch den ersten Korintherbrief wieder aufgenommen. Nach anderthalb Jahren Pause haben wir bei Kapitel 7 weitergemacht. Und wir sind in Kapitel 7 tatsächlich zu einem ganz spannenden Kapitel gekommen, weil Paulus in diesem Kapitel eine lange Antwort gibt auf eine Frage, die uns zwar nicht wörtlich überliefert ist, aber die wir doch gut nachvollziehen können durch das, was er dann sagt. Da war es wohl so in Korinth, dass es in der Stadt und auch in der Gemeinde große Probleme gab. Und ein großes Problem war, dass die Menschen mit ihren Körpern, mit ihrer Sexualität nicht so umgegangen sind, wie es Gott gefällt. Und so gab es eine Frage über Sex und Enthaltsamkeit. Wahrscheinlich konkret die Frage von einigen sehr frommen Christen in Anbetracht der schwierigen Situation in Korinth, ob es nicht vielleicht für Christen einfach richtig und geboten sei, komplett enthaltsam zu leben. Nicht unbedingt die Frage, die sich die meisten unter uns stellen, aber das, was Paulus dazu sagt, das spricht sehr in unser Leben hinein. Wir haben letzte Woche darüber nachgedacht, dass Paulus in den ersten 7 Versen eine allgemeine Antwort gibt, wo er deutlich macht, dass Christen sehr wohl heiraten können. Er sagt, ja, alleine bleiben ist gut, enthaltsam leben ist gut, das hat einen Wert und er selber lebt so und er empfiehlt das auch, aber heiraten ist eine ganz legitime Option, weil das oberste Ziel eben nicht ist, dass wir Christen enthaltsam leben sollen, sondern dass wir Christen Unzucht meiden. Also jede Form von Sexualität außerhalb des von Gott dafür vorgesehenen Schutzraums der Ehe von einem Mann und einer Frau. Und so sagte er dann auch, deswegen sollen die, die verheiratet sind, nicht nach Enthaltsamkeit streben, sondern ganz im Gegenteil. Sie sollen ihre Sexualität ausleben, um einander nicht in Gefahr zu bringen, vielleicht aus der Ehe irgendwo auszubrechen, irgendwo anders sexuell aktiv zu werden. Enthaltsamkeit in der Ehe ist also nur erlaubt, wenn überhaupt für eine begrenzte Zeit, wenn beide es wollen, zu einem konkreten Zweck. Paulus nennt dort konkret das Gebet. Ab Vers 8 beginnt er dann, einzelne Gruppen gezielt anzusprechen. Und wir haben letzte Woche auch noch die Verse 8 und 9 betrachtet und gesehen, wie Paulus dort die Ledigen und Witwen nochmal ganz gezielt anspricht und ihnen gesagt hat, dass er es sehr begrüßt, wenn man alleine bleibt, aber es besser sein kann, wenn das sexuelle Verlangen sehr groß ist, eine Ehe anzustreben. Und in unserem heutigen Predigttext, ab Vers 10, die Verse 10 bis 16, spricht Paulus nun die Verheirateten ganz konkret an. Tatsächlich gab es wohl unter den Botschaftern der absoluten Enthaltsamkeit sogar solche, die sagten, nicht nur, dass man vielleicht dann auch in der Ehe enthaltsam leben sollte, sondern dass es vielleicht einfach besser wäre, Ehen ganz aufzugeben. Jeder sollte alleine leben, ein komplettes Zölibat. Und Paulus hat dazu eine sehr klare Antwort. Nein. Du sollst dich nicht scheiden lassen. Das ist eine klare Botschaft. Das ist die Botschaft für heute. Und er spricht dabei zwei unterschiedliche Szenarien an und die wollen wir ein bisschen genauer betrachten. Nämlich zuerst in den Versen 10 und 11 spricht er christliche Ehepaare an. Also wo Ehemann und Ehefrau beide Christen sind und er hat ihnen einiges zu sagen zu dieser Thematik. Und dann in den Versen 12 bis 16 spricht er eine besondere Situation an, nämlich, dass ein Ehepartner zum Glauben gekommen ist, aber der andere nicht. Und er hat auch in diese Situation etwas hinein zu sagen. In beiden Fällen ist seine Botschaft erst einmal die gleiche. Die Kernbotschaft, du sollst dich nicht scheiden lassen. Ich lese uns den Predigttext 1. Korinther 7, die Verse 10 bis 16. Und mir ist völlig klar, dass so wie auch schon letzte Woche, auch die heutige Predigt, manche Menschen reiben wird, weil sie Themen anspricht, die im Leben von manchen von uns extrem schmerzhaft sind. Und von daher möchte ich auch heute wieder Mut machen, wenn du betroffen bist, an der einen oder anderen Stelle, wenn dich etwas heute, ja, piekst, dass du darüber mit anderen Geschwistern ins Gespräch kommst. Ich werde nur allgemeine Dinge sagen können. Jede Situation ist ein bisschen anders und deswegen ist es so gut und wertvoll, dass Gott uns zusammenruft als Christen in einer Gemeinde, wo wir einander mit Rat und Tat auch zur Seite stehen können. Ich lese uns 1. Korinther 7, die Verse 10 bis 16. Den Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr, dass die Frau sich nicht von ihrem Manne scheiden soll. Hat sie sich aber geschieden, soll sie ohne Ehe bleiben oder sich mit ihrem Mann versöhnen. Und dass der Mann seine Frau nicht verstoßen soll. Den anderen aber sage ich, nicht der Herr, wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und es gefällt ihr, bei ihm zu wohnen, so soll er sich nicht von ihr scheiden. Und wenn eine Frau einen ungläubigen Mann hat und es gefällt ihm, bei ihr zu wohnen, so soll sie sich nicht von ihm scheiden. Denn der ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den gläubigen Mann. Sonst wären eure Kinder unrein, nun aber sind sie heilig. Wenn aber der Ungläubige sich scheiden will, so lass ihn sich scheiden. Der Bruder oder die Schwester ist nicht gebunden in solchen Fällen. Zum Frieden hat euch Gott berufen. Denn was weißt du, Frau, ob du den Mann retten wirst? Oder du, Mann, was weißt du, ob du die Frau retten wirst? Bevor wir den Text weiter anschauen, möchte ich mit uns beten. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken für dein heiliges Wort. Und danke, dass dein heiliges Wort auch ein ganz praktisches Wort ist, dass es in unser Leben hineinspricht. Und ich möchte dich bitten, dass sich dein Wort auch heute in jedem von uns als ein heilsames Wort erweist. Auch da, wo es Dinge anspricht, die erst einmal wehtun, bitte ich dich, dass dein Wort auch Trost und Hoffnung gibt, dass wir durch dein Wort auf dich schauen. Ich möchte dich bitten, dass du uns zurüstest durch dein heiliges Wort, dass wir mehr so leben können, wie es dir gefällt. Und so wirke du, gebrauche du die Verkündigung deines Wortes, damit Gutes entsteht. Amen. Unser Predigttext beginnt in Vers 10 mit einer sehr klaren Aussage. Nicht? Den Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr, dass die Frau sich nicht von ihrem Manne scheiden soll. Und dann am Ende von Vers 11 setzt er den Satz fort. Und dass der Mann seine Frau nicht verstoßen soll. Und Paulus macht deutlich, das ist nicht etwas, was er jetzt einfach so sagt, das kommt von Jesus selbst. Jesus selbst hat das gesagt. Er wurde einst gefragt, ob es okay ist, wann es okay ist, dass ein Mann sich von seiner Frau scheiden lässt. Und darauf hat er geantwortet, habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer sie am Anfang schuf als Mann und Frau und sprach, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Ja, so lesen wir das in Matthäus 19, Versen 4 bis 6. Diese Aussage von Jesus, die hat es in sich. Und da steckt manches drin, was wirklich spannend ist. Nur ganz kurz und am Rande. Ich finde es hochspannend, dass zwei Menschen sich finden, sich entscheiden zu heiraten und jetzt in der Ehe verbunden sind und in dem Moment, wo sie einander das Ja-Wort geben, sagt Jesus, dass Gott sie zusammengefügt hat. Na, allein darüber können wir mal ein bisschen nachdenken. Aber darum geht es hier nicht. Hier geht es um Scheidung. Und dass Jesus sagt, die Scheidung ist keine Option. An anderer Stelle nennt Jesus dann Ehebruch als den einen Grund für eine legitime Scheidung. Wohlgemerkt, Ehebruch kann ein Grund sein für Scheidung, muss nicht. Ja? Ehebruch ist etwas, das vergeben werden kann. Aber gerade da, wo fortgesetzter Ehebruch herrscht, kann es soweit kommen, dass eine Ehe nicht mehr weitergeführt wird. Aber das ist nicht das Thema hier. Hier geht es um das grundsätzliche Prinzip. Und das grundsätzliche Prinzip, die grundsätzliche Lehre ist, dass Gott Scheidung hasst. So hat es der Prophet Maleachi im Auftrag Gottes selbst einst verkündet, schon im Alten Testament. Und lieber Christ, mir ist wichtig, dass du diese grundsätzliche Wahrheit tief in deinem Herzen verankerst. Scheidung ist keine Option. Es gibt Entscheidungen im Leben, die kannst du, die darfst du nicht revidieren. Wenn du vor dem Traualtar Ja gesagt hast, dann gilt das. Und zwar für immer. Auch in der größten Krise, auch in der größten Not, denke nie, dass Scheidung eventuell doch eine Option sein könnte. Okay? was ein absolutes No-Go sein sollte in allen Ehen, und wenn das bisher vorgekommen ist, dann hoffe ich, dass du das dir heute fest ins Herz schreibst und es nie wieder tust. Was es überhaupt nicht geben darf in einer christlichen Ehe, ist die Drohung mit Scheidung. Okay? Scheidung ist ein Tabu. Gott hasst die Scheidung. Nun kann das manchmal in Ehen so schwer sein, miteinander unterwegs zu sein, weil es große Konflikte gegeben hat, schwere Verletzungen gegeben hat, schlimme Sünde gegeben hat. Und es kann uns im ersten Moment extrem herausfordern, darüber nachzudenken, jetzt soll ich hier noch vergeben. Aber als Christen, in einer christlichen Ehe, sollten wir immer in der Lage dazu sein. Warum? Weil wir so viel mehr Vergebung empfangen haben, als wir jemals unserem Ehepartner oder irgendwem sonst zukommen lassen müssen. Jesus war überzeugt davon, dass jeder Christ dazu ein frohes Ja haben sollte. Deswegen hat er in einem Gebet, das er uns gelehrt hat, einfach mal eine Aussage mit einfließen lassen. Ja? Vater unser. Das ist euch vielleicht schon mal aufgefallen. Da stehen lauter Bitten drin. Ja? Ja? Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, unser täglich Brot gib uns heute. Und dann, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Hast du schon mal gebetet? Also, dann mach's auch. Lieber Christ, ist dir bewusst, dass Gott dir viel, viel mehr vergeben hat, als du jemals deinem Ehepartner vergeben könntest? Es ist gut, sich daran zu erinnern. Gott, der uns geschaffen hat, hat uns geschaffen, damit wir unter seiner guten Herrschaft leben, uns an ihm erfreuen, ihm dienen. Gott hat uns quasi geschaffen für eine Beziehung mit sich, vor allem. Und schon unsere ersten Vorfahren sind Gott untreu geworden, obwohl Gott ihnen alles gab im Garten Eden. Und ihnen nur ein einziges Verbot gab, nämlich nicht von der Frucht zu essen, der Erkenntnis des Baumes, der Erkenntnis oder der Frucht, der Erkenntnis des Guten und Bösen, haben unsere ersten Eltern, unsere ersten Vorfahren sich dafür entschieden, Gott untreu zu werden, ihm zu misstrauen. Und wir alle tun es ihnen gleich. Wir alle rebellieren immer wieder gegen Gottes gutes Wort. Wir gehen unsere eigenen Wege. Wir sind ihm untreu, immer und immer wieder. Im Alten Testament vergleicht Gott sein erwähltes Volk Israel mit einer Braut und sich selbst als den Bräutigam, als den Ehemann. Und er zeigt immer wieder auf, wie untreu diese Frau, wie untreu Israel ihm ist. Und er zeigt auch, wie geduldig, wie treu, wie vergebungsbereit er ist. Gott hat dann den Propheten Hosea beauftragt, etwas zu veranschaulichen, damit wir mehr verstehen davon, wie Gott ist. Hosea sollte sich eine Hurenfrau nehmen, hat eine Frau geheiratet, die vorher schon untreu war, und die Frau wurde ihm wieder untreu. Sie ging wieder der Hurerei nach, warf sich anderen Männern an den Hals, wurde dem Mann, der sie eigentlich gerettet hat, aus großer Not so untreu. Und irgendwann hatte sie sich so verkauft an Männer, dass sie fast die Leibeigene von Männern geworden war, und Hosea geht hin und kauft sie wieder frei und nimmt sie wieder zu sich. Und Gott gebraucht das als ein Bild dafür, wie er mit uns umgeht. Dass er ein Gott ist, der bereit ist zu vergeben. Immer und immer wieder. Ein Gott, der so viel Untreue erfährt, aber sich nie abwendet. Obwohl wir eigentlich immer wieder gegen ihn rebellieren, geht er nicht von uns weg. Ganz im Gegenteil, in Jesus Christus kam er uns noch näher. Er kam zu uns. Und obwohl wir ihm selbst dann nicht treu waren, sondern er sogar von seinem besten Freund verraten wurde, alle ihn verlassen haben, nahm er die gerechte Strafe für unsere Untreue auf sich. Damit wir mit Gott versöhnt sein können. Und dann überwand er den Tod. Er ruft uns in seine Nachfolge. Und wir, die wir als Christen hier sind, haben diesen Ruf gehört. Und was machen wir? Wir geben uns ihm nun in aller Treue, in allen Dingen hin, weil er uns so sehr liebt und er so wunderbar ist. Schön wär's. Die Realität sieht oft anders aus, nicht wahr? Jede einzelne Sünde, jeder sündige Gedanke, jedes sündige Wort, jede sündige Tat allein der letzten Woche zeigt, dass wir untreu sind. Und Gott sagt uns, komm zu mir, bekenn mir deine Sünde und ich vergeb dir. So ist Gott. So groß ist die Gnade Gottes. Und diese große Gnade Gottes, seine Bereitschaft, uns immer und immer wieder zu vergeben, sollte uns nun bereit machen, da wo wir jemandem etwas zu vergeben haben, auch zu vergeben. Das beten wir im Vater unser. Und das sagt Paulus an anderer Stelle in seinem Brief an die Kolosser nochmal mit wunderbaren Worten, die wir uns wirklich als Christen zu Herzen nehmen sollen. Kolosser 3, die Verse 12 und 13. Ein Text, der oft als Predigtext bei Trauung genommen wird. War auch mein eigener Trautext. Da heißt es so, zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld und ertragt einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand klagert gegen den anderen. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Amen. Nicht, als Christen haben wir eine erstaunliche Vergebung erfahren und die sollte uns nun befähigen, einander zu vergeben. Wenn du heute hier bist und du diese Vergebung Gottes noch nicht erfahren hast, wenn du noch nicht erfahren hast, was es wirklich bedeutet, dass Gott dich so sehr liebt, dass er gekommen ist, um dich von aller Schuld freizumachen, damit du versöhnt mit deinem Schöpfer und dem ewigen Herrn leben kannst. Das ist meine Hoffnung, dass du hier Jesus Christus so kennenlernst, dass du erkennst, bei ihm ist diese Vergebung zu finden. Dafür sind wir vor allem hier. Ja, all das, was wir sagen über Sexualität und Enthaltsamkeit und all diese Dinge, sind letztendlich nachgeordnete Fragen hinter diesem ersten großen Thema. Paulus spricht hier Christen an, das heißt, er spricht die Menschen an, die diese erste große Vergebung erfahren haben. Wenn du sie noch nicht erfahren hast, dann ist das mein größter Wunsch für dich an diesem Tag. Dass du Jesus Christus so kennenlernst als den Herrn, der gekommen ist, damit du mit Gott versöhnt leben kannst für alle Ewigkeit. Bei ihm allein findest du die Vergebung, die du wirklich brauchst. Und bei ihm findest du die Liebe, nach der du dich sehnst. Die christliche Ehe soll etwas widerspiegeln von dem, was Christus für uns getan hat. Das beschreibt Paulus im Epheserbrief in Kapitel 5, ab Vers 22. Da erklärt er, dass ein Ehemann seine Frau so hingebungsvoll, so aufopferungsbereit, so selbstlos lieben soll, wie Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich für sie dahingegeben. Und er beschreibt dann auch, dass die Frau ihren Mann ehren soll, ihn lieben soll, auf ihn ausgerichtet sein soll, so wie die Gemeinde auf Christus schaut. Wenn du noch kein Christ bist, dann hoffe ich, dass die christlichen Ehen, die du erlebst, vielleicht die Ehen hier in der Gemeinde, die du wahrnimmst, dir ein bisschen was zeigen von dieser selbstlosen, hingebungsvollen, aufopferungsbereiten Liebe. Wenn du Fragen hast zum christlichen Glauben, bitte komm mit uns ins Gespräch. Und liebe christliche Eheleute, ich hoffe, uns ist bewusst, dass Gott unsere Ehe gebrauchen will. Dass die Ehe kein Selbstzweck ist, sondern dass Gott damit etwas vorhat. Er will unser Miteinander in der Ehe gebrauchen, damit andere durch unser Miteinander etwas verstehen von der Liebe, die Christus für die Gemeinde hat und die Anbetung, die die Gemeinde für Christus hat. Von daher vielleicht als Ehepaar heute Nachmittag einfach mal Epheser 5, 22 bis 33 lesen. Und dabei die Ermutigung an die Ehemänner: Ihr könnt die Stellen, wo es um die Ehefrauen geht, gerne überspringen. Und ihr Frauen, ihr könnt die Stellen, wo es um die Ehemänner geht, gerne überspringen. Lasst Gott mit euch reden und seid nicht Zuhörer, das, was er eurem Ehepartner zu sagen hat. Lasst ihn vor allem zu euch sprechen und dann strebt danach, das, was Gott euch sagt für eure Position, danach zu leben, das zu tun, euch das zu Herzen zu nehmen. Vielleicht ein kurzes Wort noch an die Alleinstehenden unter uns. Ich weiß, dass es für viele von euch schwer ist, allein zu sein, dass das ganz oft nicht gewählt ist, dass manche sehr darunter leiden, alleine zu sein. Und ich kann verstehen, dass dann in einer Gemeinde, in der viele verheiratete Paare sind, manchmal so eine Enttäuschung aufkommen kann, die umschlägt in eine gewisse Eifersucht. Ich möchte dich bitten, gib diesen Gefühlen keinen Raum. Nein, sei du ein Cheerleader der Ehen, die es gibt in dieser Gemeinde. Die Ehepaare brauchen auch dein Gebet. Ehen sind umkämpft. Der Teufel liebt es, Ehen zu zerstören. Nicht, verstehst du, wenn die Ehe etwas widerspiegeln soll vom Evangelium, dann ist eine christliche Ehe, die das vorlebt, dem Teufel ein Dorn im Auge. Und er wird alles dafür tun, christliche Ehen kaputt zu machen. Und deswegen brauchen christliche Ehen Unterstützung. Wir als Gemeinde sollten eine Gemeinde sein, die einander in den Ehen stärkt. Dass wir füreinander beten, dass wir füreinander da sind, dass wir einander ermutigen und wo nötig auch mal ermahnen. Denn Gott hasst die Scheidung. Gott will nicht, dass sich Menschen scheiden lassen. In Vers 11 spricht Paulus dann Fälle von Christen an, die sich bereits getrennt haben. Ja, ist jetzt völlig unklar, ob das der Fall war, weil die beiden Ehepartner gesagt haben, wir wollen ganz Gott hingegeben leben. Oder ob es da niedere, sündige Motive gegeben hatte, die zur Trennung einer christlichen Ehe geführt hatten. Wie dem auch sei, Paulus sagt, es gibt nur zwei Optionen für Christen, die verheiratet sind, aber getrennt sind. Hat sie sich, und das gilt auch andersrum, hat er sich geschieden, so soll sie ohne Ehe bleiben oder sich mit ihrem Mann versöhnen. Ja, tatsächlich hängen beide Optionen eng miteinander zusammen, denn eine Versöhnung, eine Wiederaufnahme der Ehe ist ja nur möglich, wenn die Ehepartner sich nicht anderweitig neu gebunden haben, nicht neu in eine neue Ehe gegangen sind. Ja. Hier wird nicht über den Fall des Ehebruchs gesprochen. Das könnte eine Situation sein, wo es vielleicht ein bisschen anders gelagert ist, aber darum geht es hier nicht. Hier geht es um den Regelfall. Und das heißt, wenn es dazu gekommen ist, warum auch immer, dass du vielleicht gerade nicht in Harmonie mit deinem Ehepartner lebst. Ja, manchmal beginnt die Trennung noch, während man unter dem gleichen Dach wohnt. Das ist eher eine innere Distanz, die entsteht. Und dann geht sie manchmal weiter. Gib dem Verlangen nach einem anderen Partner keinen Raum. Denke nie darüber nach, dass, naja, dann suche ich mir halt wen anders. Gottes Wort ist klar. Bleib alleine oder versöhn dich. Ich glaube, man könnte auch sagen, bleib alleine, damit du dich wieder versöhnen kannst mit deinem Ehepartner. Mir ist klar, dass in dem Moment, wo alles auseinandergeht, der Gedanke an Versöhnung völlig unrealistisch erscheint. In der Regel sagen Paare, solange ich noch Hoffnung auf Versöhnung habe, bleiben wir zusammen und dann haben wir irgendwann keine Hoffnung mehr, dann gehen wir auf. Und dann klingen diese Worte, ach, was weiß der schon von mir, von meinem Fall. Mehr als du denkst. Also Gottes Fähigkeit, Menschenherzen zu verändern, übersteigt bei weitem die engen Grenzen unserer Vorstellungskraft. Klingt jetzt vielleicht komisch, wenn ich frage, kannst du dir das vorstellen? Gottes Fähigkeit, Menschenherzen zu verändern, Ehen komplett zu verändern, übersteigt bei weitem die engen Grenzen unserer Vorstellungskraft. Ich durfte das sehr praktisch erleben, als ich vor etwas mehr als 17 Jahren zum Pastor dieser Gemeinde berufen wurde, in der Mitgliederversammlung, bei der ich selber nicht anwesend war, natürlich, als noch nicht berufener Pastor, wurde auch ein anderer Bruder aus dieser Gemeinde berufen zum Ältestendienst. Als ich da meinen Dienst aufnahm, habe ich diesen Bruder irgendwann besucht. Der hat leider kurz nach seiner Berufung eine Krebsdiagnose gehabt. Er lebt inzwischen auch leider nicht mehr. Aber ich habe ihn besucht und wir haben geredet. Und er hat mir so ein bisschen verschmitzt erzählt, dass er der erste wiederverheiratete Älteste dieser Gemeinde ist. Das hat mich leicht irritiert. Und dann erklärte er mir, ja, ich war verheiratet, meine Frau hat sich von mir getrennt, hat sich von mir scheiden lassen. Und viele Jahre später kam meine Frau zu mir zurück und wir haben wieder geheiratet. Das war für ihn unvorstellbar gewesen. Aber Gott hatte das bewirkt. Was für ein starkes Zeugnis von dem, was Gott tun kann. Ich finde wunderbar, was für ein Segen, was für eine Freude. Und das war nur möglich, weil die beiden nach der ersten Sünde, nämlich der Scheidung, Gott gehorsam waren und alleine geblieben sind. So dass es möglich war, dass sie sich versöhnen konnten. Liebe eheinteressierte Singles, deswegen möchte ich euch einen Rat geben. Gerade wenn du vielleicht schon ein bisschen älter bist und du das Gefühl hast, das Feld derer, die man noch heiraten könnte, hat sich ein bisschen gelichtet. Und das ist gar nicht witzig. Das ist sehr real und manchmal sehr schmerzhaft. Dann tauchen manchmal auf dem Tableau derer, die eben nicht verheiratet sind, auch die auf, die eben nicht mehr verheiratet sind. In der Regel möchte ich dir sehr abraten davon, dich auf so jemanden einzulassen, auf jemanden, der jemand anders ewige Treue versprochen hat. Ja, wir haben über den Ausnahmefall gesprochen, aber in der Regel ist das keine gute Idee. Und selbst da, wo Ehebruch vorgefallen ist, haben wir doch Hoffnung, dass Vergebung und Versöhnung geschehen kann. Und ich möchte dich bitten, komm du nicht dazwischen. Mir ist klar, dass das die Sache nicht einfacher macht, aber nimm das ernst. Gib der Versöhnung zwischen getrennten Eheleuten Raum. Nun ist mir klar, dass es Geschwister gibt, die sich für eine neue Ehe entschieden haben. Und wenn das dich betrifft, dann möchte ich dir sagen, was auch immer war, Gottes Gnade ist größer als deine Schuld. Wenn du dich versündigt hast in deiner Ehe, wenn da Dinge falsch gelaufen sind, wenn du vielleicht jetzt auch verstehst, boah, das hätte ich anders machen sollen, dann kann ich nur sagen, willkommen im Club. Wir alle versagen, wir alle sündigen, wir alle brauchen Gnade. Und Gottes Gnade gilt dir, genauso wie jedem anderen. Wenn du zu Christus kommst und ihm deine Schuld bekennst, ist dir vergeben. Und wenn du dann eine neue Ehe eingegangen bist, dann lebt jetzt in dieser Ehe. Zur Ehre Gottes. Das ist Gottes Wille für dein Leben. Ab Vers 12, und damit kommen wir zum zweiten Punkt dieser Predigt, spricht Paulus dann die Situation an, dass in einer bestehenden Ehe ein Ehepartner zum Glauben kommt und der andere nicht. Die Gemeinde in Korinth war nur einige Jahre vorher entstanden. Vorher gab es in Korinth keine Christen. Das heißt, alle Christen waren erst ein paar Jahre Christen. Und natürlich gab es die Ehe auch schon davor. Das heißt, neben Ehepaaren, wo beide Partner zum Glauben gekommen waren, und das war der Fall, den wir gerade betrachtet haben, gab es eben auch Situationen, wo nur ein Ehepartner zum Glauben gekommen war. Gott in seiner großen Gnade hat einen zum Glauben gebracht und der andere war nicht gläubig. Und da war es nachvollziehbar, dass mancher frisch Bekehrter dachte, auch nach allem, was Gott zuvor gesagt hatte durch sein Wort, naja, dann sollte ich wahrscheinlich meinen nichtchristlichen Partner verlassen. Was hat der Tempel Gottes zu tun? Was kann der für eine Gemeinschaft haben mit einem Ungläubigen? Und dieses Denken ist genau richtig im Hinblick auf unverheiratete Leute. Die Bibel ist klar, dass ein Christ niemals einen Nichtchristen heiraten sollte. Das war auch übrigens schon im jüdischen Glauben so. Also für die Juden war das auch völlig klar. 5. Mose 7 verbietet strikt, dass ein Jude einen Ungläubigen, eine Ungläubige heiratet. Von daher ist der Gedanke, glaube ich, nachvollziehbar. Okay, also wenn ich Christ bin, soll ich da wirklich mit einem Nichtchristen weiter verbunden sein in der Ehe? Und für diesen Fall gab es keine Anordnung von Jesus selbst. Aber das heißt noch lange nicht, dass jeder machen kann, was er will. Jesus hatte die Apostel, unter anderem Paulus, eingesetzt und ihnen Autorität gegeben, in seinem Namen und durch seinen Heiligen Geist autoritativ in das Leben der Gemeinde hineinzusprechen, Anordnungen zu geben, die den gleichen Stellenwert, die gleiche Bedeutung, die gleiche Autorität haben wie Jesu Worte selbst. Und doch war Paulus wichtig, deutlich zu machen, dass das, was er jetzt schreibt, nicht direkt von Jesus kommt. Während er in Vers 10 gesagt hat, nicht ich sage, sondern der Herr, schreibt er hier, den anderen aber sage ich, nicht der Herr. Ich finde das ein ganz starkes Zeugnis dafür, wie glaubwürdig die Bibel tatsächlich ist. Es wäre ein leichtes gewesen, dass Paulus einfach sagt, und auch das hat der Herr noch gesagt. Ja, und seiner Rede ein bisschen Nachdruck zu verleihen. Das prüft mal nach, dass der Herr das nicht gesagt hat. Der ist inzwischen aufgefahren im Himmel, schwer nachprüfbar. Aber Paulus hat eine solche Ehrfurcht vor Gott, dass sowas für ihn natürlich nicht in Frage kam. Und deswegen sagte, das sind jetzt Worte, die sage ich in meiner apostolischen Autorität. Die habe ich nicht von Jesus, aber das, was ich sage, hat auch Autorität. Das betont er in Vers 25 im Fortgang, wo er sagt, dass meine Worte auch genauso verlässlich sind. An die Gemeinde in Thessalonika schreibt er, dass die Menschen, die Christen in Thessaloniki, dass er sie lobt dafür, dass sie seine Worte angenommen haben, nicht einfach als Menschenworte, sondern als das, was sie wahrhaftig sind, Wort Gottes. Eigentlich traurig, dass ich das überhaupt erwähnen muss, aber wir sind umgeben von Kirchen und Gemeinden, wo liberale Theologen erklären, dass bestimmte biblische Lehren nicht wirklich Kraft haben, nicht wirklich zu befolgen sind, weil die ja nicht von Jesus sind, sondern nur von Paulus. Okay, ich hoffe, uns ist das klar, die ganze Schrift ist von Gott eingegeben. Auch das, was Paulus sagt, ist Wort Gottes. Und so spricht Gott nun auch zu diesem besonderen Fall. Und Gott sagt hier durch den Apostel Paulus, dass das Scheidungsverbot eben auch für den Fall von Mischehen gilt. Vers 12 und 13. Wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und es gefällt ihr, bei ihm zu wohnen, so soll er sich nicht von ihr scheiden. Und wenn eine Frau einen ungläubigen Mann hat und es gefällt ihm, bei ihr zu wohnen, so soll sie sich nicht von ihm scheiden. Okay, also das heißt, während ein Christ niemals einen Nicht-Christen heiraten sollte, erklärt Gott uns hier, dass wenn aber er innerhalb einer nichtchristlichen Ehe ein Ehepartner zum Glauben ruft, es sein Wille ist, dass diese Ehe weiter bestehen soll. Ja, tatsächlich beruft er den Christen quasi gleich zu einer Aufgabe. Dieser Christ soll jetzt in die Ehe hinein wirken mit dem Glauben, mit der Gnade, die Gott diesem Menschen verliehen hat. Also erklärt er in Vers 14, denn der ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau. Und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den gläubigen Mann. Sonst wären eure Kinder unrein, nun aber sind sie heilig. Nun, die Heiligung heißt nicht, dass sie gerettet sind. Ich hoffe, das ist uns klar. Keiner ist einfach gerettet durch einen gläubigen Partner. Nimm einen Christen, pack ihn irgendwo anders dazu und dann sind alle gerettet. Das ist nicht so, das kann aber genau dazu führen. Und vor allem kommt halt mit dem Christen in diese Ehe nun das Aroma Christi. Es kommt mit diesem Christen, Gott bekehrt einen Nichtchristen zum Christen und stellt ihn oder belässt ihn in einer ungläubigen Familie. Was ist die Konsequenz? Auf einmal hat diese Familie einen Evangeliumsbotschafter, einen Zeugen des Evangeliums, der mit seinen Worten und mit seinem Leben Zeugnis geben kann von Christus. Und das hat einen heiligenden Effekt für die Familie, für den ungläubigen Ehepartner und für Kinder, die in einem solchen Elternhaus aufwachsen dürfen. Darum geht's. Also wenn du als Christ in einer solchen Ehe bist, dann ist es deine dir von Gott gegebene Aufgabe, Zeuge des Evangeliums in deiner Familie zu sein. Und ich weiß, es ist schwer. Ich weiß, das kann sehr, sehr schwer sein. Wenn du zum Glauben gekommen bist und einen Ehepartner hast, der vielleicht dich und deinen Herrn verspottet, auszuharren in einer solchen Ehe, Wir haben Geschwister in der Gemeinde, die genau in einer solchen Situation sind. Und das ist eine ganz schwierige Situation. Wir tun gut daran, diese Geschwister in besonderer Weise zu ermutigen, für sie zu beten, auch dafür zu beten, dass die Ehepartner sich bekehren. Aber nochmal, wenn das deine Situation ist, dann sagt Gott dir, bleib zum Segen für deinen Ehepartner, für deine Kinder in dieser Ehe. Christen sollen niemals eine Scheidung initiieren. Okay, Christen sollen niemals eine Scheidung initiieren. Als Christen sollten wir alles, was in unserer Macht steht, tun, damit er die Ehe hält. Aber Paulus erkennt an, dass es einen Fall geben kann, in dem das absolute Scheidungsverbot für Christen nicht greift. Das lesen wir in den letzten beiden Versen unseres Predigttextes, Vers 15 und 16. Wenn aber der Ungläubige sich scheiden will, so lass ihn sich scheiden. Der Bruder oder die Schwester ist nicht gebunden in solchen Fällen. Zum Frieden hat euch Gott berufen. Denn was weißt du, Frau, ob du den Mann retten wirst? Oder du, Mann, was weißt du, ob du die Frau retten wirst? Ja, also wir dürfen hoffen, dass Gott einen Christen in einer Mischehe gebraucht, um den Ehepartner zu retten. Deswegen soll der Christ drin bleiben. Aber wir haben keine Verheißung, dass das geschehen wird. Und wenn der Nicht-Christ sagt, ich habe genug mit dir und deinem Gott, geh, dann sollte der Christ auch bereit sein zu gehen. So schwer das ist. Denn die oberste Berufung ist die zum Frieden. Na, sagt Paulus hier, wir sind zum Frieden berufen. Zum Frieden hat euch Gott berufen. Nicht deswegen sollen wir in unseren Ehen danach streben, im Frieden miteinander zu leben. Da, wo in Ehen der Frieden nicht mehr herrscht, sollten beide Ehepartner alles in ihrer Macht Stehende tun, damit Frieden wieder entstehen kann. Und da, wo der Frieden zerstört wurde durch eine Trennung, da sollen wir dem Frieden eine Chance geben, indem wir uns nicht anderweitig binden, sodass doch wieder Frieden kommen kann. Um des Friedens willen sollen frisch bekehrte Christen bei ihren Ehepartnern bleiben. Aber um des Friedens willen sollen sie eine Scheidung akzeptieren, wenn der Nicht-Christ die Ehe nach der Bekehrung des Ehepartners nicht mehr weiterführen will. Ja, in diesem Fall ist der Christ nicht gebunden an das göttliche Scheidungsgebot. Okay, das ist es, was Gott uns durch unseren Predigttext zum Thema Scheidung hier zu sagen hat. Und wie gesagt, Jesus selbst hatte einst diesen Punkt sehr deutlich gemacht und erklärt, dass Christen sich nicht scheiden sollen. Dass Gott die Scheidung hasst. Ist ganz interessant, noch für einen Moment darüber nachzudenken, wie die Jünger darauf reagiert haben. Matthäus 19 lesen wir das, als Jesus erklärt hatte, dass Scheidung keine Option ist, da sind die Jünger entsetzt. Da sprachen seine Jünger zu ihm, steht die Sache eines Mannes mit seiner Frau so, dann ist nicht gut zu heiraten. Okay, Jesus hat ihm dann schon widersprochen, aber ich glaube, es ist gut, anzuerkennen, dass das, was die Jünger hier erkennen, tatsächlich real ist. Die Jünger haben verstanden, boah, okay, wenn das Eingehen einer Ehe nicht nur das optional vielleicht bis zum Ende aller Tage, sondern ein bis der Tod euch scheidet, definitiv und vorher auf gar keinen Fall ist, dann gilt es sehr genau zu überlegen, ob man sich wirklich in eine solche Bindung begeben will. Ich sage das ganz bewusst vor dem Hintergrund der Predigt von letzter Woche. Denn da hatte Paulus Alleinstehenden, die mit sexueller Begierde brennen, gesagt, dass wenn sie mit sexueller Begierde brennen, besser ist zu heiraten. Aber das sollte eben nicht bedeuten, einfach weil man den Wunsch nach Sex hat, vorschnell sich in eine Ehe zu begeben. Wir haben darüber nachgedacht, die Ehe ist nicht leicht, die Ehe ist umkämpft. Ja, Ehe kann wunderschön sein, aber sie ist es nicht immer. Und deshalb möchte ich allen Heiratsinteressierten und vor allem allen Paaren, die auf die Ehe zugehen, wirklich raten, lernt einander noch besser kennen und nehmt dazu andere mit ins Boot. Das Problem ist ja, dass wenn man dann so frisch verliebt ist und so, dann hat man, ohne es zu merken, hat man eine Brille auf. Ne? So eine rosa-rote. Und der andere, der ist fantastisch. Ja? Und irgendwann nach der Ehe wird einem die Brille abgenommen. Es ist ganz hilfreich in der Ehevorbereitung, die Brille schon mal abzunehmen. Und manchmal ist es gut, andere dabei zu haben, die mit einem in der Ehevorbereitung wirklich auch kritische Fragen durchsprechen, sodass man sich wirklich gut kennenlernen kann und für sich klären kann, ob das wirklich gut gehen kann. Und ich möchte das auch ganz offen und klar sagen. Wenn du in einer solchen Situation gerade bist, ja, dann geh in die Ehevorbereitung, sicher mit der Erwartung, dass ihr dann die Ehe beginnt, aber mit der Offenheit, dass, wenn Gott Dinge zeigt, die es ratsam scheinen lassen, vielleicht doch nicht zu heiraten, dann auch dementsprechend zu handeln. Ganz deutlich, vor dem Ja-Wort kann man sich noch trennen, nach dem Ja-Wort nicht. Und deswegen möchte ich auch ein Wort richten an die Ehepaare unter uns. Vor allem die Ehepaare, die in Schwierigkeiten geraten sind. Es ist keine Schande, dass eine Ehe mal in eine Schieflage gerät. Ich würde behaupten, wahrscheinlich jede Ehe, die einige Jahre besteht, kennt das. Ehe ist umkämpft. Es ist erstaunlich, wenn es da gut läuft. Mit Gottes Gnade tut es das immer mal wieder. Aber Ehe ist Belastung ausgesetzt. Von daher kann das vorkommen. Die wirkliche Schande, das wirkliche Problem, das wirklich Schlimme ist, wenn Ehepaare, die in eine solche Situation gekommen sind, es einfach laufen lassen. Wenn ein Ehemann so voll Groll gegenüber seiner Frau ist, dass er sagt, also wenn die jetzt nicht erstmal Staub frisst und mir zu Füßen kriecht, dann kann die mir gleich ganz gestohlen bleiben. Wenn eine Ehefrau sagt, der Typ, der ist so das Letzte, der muss gar nicht mehr kommen. Also der muss sich wirklich was einfallen lassen, wenn ich den nochmal wieder anschaue. Es gibt's. Lass das nicht zu in deinem Herzen. Du bist zum Frieden berufen. Dein Auftrag ist Vergebung. Dir ist mehr vergeben worden, als du dem schlimmsten Ehemann, der schlimmsten Ehefrau jemals vergeben müsstest. Ein Wort an die Ehepartner. Ein kleines Spiel für euch. Ein Wettstreit. Macht es euch zur Ambition, in eurer Ehe immer der Erste zu sein, der nach einem Streit auf den anderen wieder zugeht. Macht das zu deinem Ziel. Ich möchte nicht, dass mein Ehepartner nach einem Streit der Erste ist, der wieder auf mich zugeht. Ich will der Erste sein. Ich versuche so schnell zu sein, dass ich dem anderen keine Chance gebe. Ich kann dir versprechen, das wird deiner Ehe richtig gut tun. Und vielleicht deinen Ehepartner anzuspornen und vielleicht hat der Streit dann noch viel weniger Raum. Und wenn ihr merkt, dass ihr das selber gerade nicht mehr schafft, dann nehmt Hilfe in Anspruch. Wir sind als Gemeinde dafür da. Wir haben Seelsorger hier in dieser Gemeinde, die dir helfen wollen, die euch helfen wollen, dass eure Ehe, die in einer Krise ist, nicht scheitern muss. Nicht da, wo ein Mangel an Vergebungsbereitschaft ist, da, wo sich Groll tief festsetzt, da, wo man keinen Schritt mehr aufeinander zugeht, da ist oft die Scheidung einfach der nächste logische Schritt. Bitte lass nicht zu, dass das in deiner Ehe so geschieht. Schließe noch ein Wort an die, bei denen es geschehen ist, an die Geschiedenen. Ich weiß, das ist niemals etwas, das man einfach leichtfertig tut. Jede Scheidung hat eine lange, lange Leidens- und Notgeschichte. Und das will ich anerkennen. Was du brauchst in deiner Not, ist Trost. Du darfst wissen, Gottes Gnade gilt. Und ich hoffe, dass wir als Gemeinde dir mit Trost und Hilfe zur Seite stehen. Deswegen möchte ich mir auch noch zum Abschluss ein Wort an die Gemeinde erlauben. Im Umgang mit Geschiedenen. Bitte seht nie, niemals auf Geschiedene herab. die Verheirateten unter uns, ich hoffe, wir wissen, dass der einzige Grund, warum es in unserer Ehe anders aussieht, die große Gnade Gottes und die große Vergebungsbereitschaft unseres Ehepartners ist. Wenn du verheiratet bist, lass mich dich fragen, hast du in deiner Ehe dich an deinem Ehepartner schon so versündigt, sodass dein Ehepartner, wenn er nicht vergebungsbereit gewesen wäre, hätte gehen können? Wir alle haben das schon getan. Also vielleicht bist du erst eine Woche verheiratet, vielleicht, aber wir alle versündigen uns an unseren Ehepartnern. Wir sind Sünder, wir kommen nicht aus unserer Haut raus. Wir brauchen Gnade. Und dass ich heute noch verheiratet bin, und wenn du heute noch verheiratet bist, ist Ausdruck davon, dass meine Frau, dass dein Ehepartner, deine Ehepartnerin bereit war, dir zu vergeben, wenn du es mal wieder so richtig verbockt hast. Und manche unter uns haben diese Gnade nicht erlebt. Wir erheben uns nicht über sie, sondern wir kommen an ihre Seite mit Trost, mit Ermutigung. Wie das konkret aussieht, das wird in jeder Situation ein bisschen anders sein. Aber eines sollten wir niemals tun. Eine große Gefahr, und ich habe das schon oft erlebt in solchen Situationen, wo ein Ehepartner gelitten hat unter einer Ehe, die kaputt gegangen war, dass ein Ehepartner danach andere Menschen findet, denen er einfach sagen kann, was für ein unmöglicher Mensch dieser andere war, dieser Ex-Partner, was für ein fürchterlicher Mensch. Und dann stehen Christen daneben und sie hören verständnisvoll zu und nicken und trösten und tut das nicht. Das ist das Schlechteste, was wir für jemanden tun können, der sowas erlebt hat. Seht ihr, das tut zwei Dinge. Das eine ist manifestiert die Trennung. Weil der Groll immer mehr Raum bekommt, wenn ich noch drüber erzähle und andere auch noch nicht, oh, das ist ja wirklich ganz schlimm, ganz tragisch. Und es manifestiert auch den Groll im Herzen. Und der gefällt Gott nicht. Ja, wir wollen mitleiden mit den Leidenden, wir wollen weinen mit den Weinenden, aber wir wollen sie nicht in ihrem Groll, in ihrem Ärger, in ihrem Zorn bestärken. Unsere Aufgabe ist es, Friedensstifter zu sein. Unsere Aufgabe kann es sein, ganz praktisch zu helfen, da wo durch die Abwesenheit des Ehepartners Not entstanden ist. Und ganz oft ist das Beste, was wir für Geschiedene tun können, ist ihnen einfach Freundschaft und Gemeinschaft zu geben, die sie eben nicht mehr in der Ehe finden. Nicht genauso wie die Alleinstehenden, wie Witwen und Witwer, brauchen auch die Geschiedenen Gemeinschaft. Geschwisterliebe. Also wenn du so jemand bist, wenn du das Drama einer Scheidung durchlitten hast, dann ist mein Gebet und war mein Gebet beim Schreiben dieser Predigt, dass diese Predigt dir nicht den Eindruck gibt, du gehst jetzt noch besonders geknechtet und fühlst dich noch besonders schuldig. Sondern ich hoffe, dass du verstehst, dass Gottes Gnade dir gilt. So wie wir alle bist du gescheitert. Wir alle sind gescheitert. Wir alle scheitern regelmäßig. Wir alle sündigen regelmäßig. Wir alle brauchen Gottes Gnade und Gottes Gnade gilt dir. Da, wo du einfach nur Opfer einer Scheidung warst, da hoffe ich, dass du um Gottes Trost weißt und vor allem um den Gott weißt, der dich nicht verlässt. Denn Gott ist treu, auch da, wo wir untreu sind. Und ihr Lieben, das darf uns allen Hoffnung und Trost geben. Nicht, egal ob verheiratet oder nicht, eines Tages werden wir beim Herrn ankommen und wir werden nicht verheiratet sein. Es wird keine Ehe geben in der Gegenwart Gottes. Das macht Jesus deutlich in Matthäus 22. Denn dann haben wir etwas, das viel besser ist. Wir haben den Bräutigam selbst, der uns einlädt zu sich. Dann wird Frieden regieren, vollkommen. Dann wird aller Streit, alle Not, alles Leid ein Ende haben. Das ist die gewisse Hoffnung, mit der wir leben können. Als Singles, als Verheiratete und auch als Geschiedene. Ich bete für uns. Himmlischer Vater, danke, dass dein Wort uns so ganz praktisch und direkt ins Leben spricht. Und ich möchte dich bitten, dass dieses Wort, das uns herausfordert, das uns vielleicht auch an wunden Punkten reibt, dass dieses Wort uns letztendlich erbaut, uns zurüstet und stärkt in unserer wahren Hoffnung auf dich, den Bräutigam, der kommen wird, um seine Braut zu sich zu holen. Herr, stärke bis dahin die Ehen dieser Gemeinde. Gib uns Demut und Sanftmut und Geduld und Vergebungsbereitschaft, dass wir einander mit viel Gnade vergeben, wo es etwas zu vergeben gibt. Ich bete für die, die sich innerlich oder auch vielleicht räumlich schon getrennt haben, dass du Veränderung schenkst, dass Versöhnung geschehen kann. Herr, ich bete für die, bei denen das nicht mehr möglich ist. Ich bitte dich, dass du ihnen mit deinem Trost und deiner Gnade zur Seite stehst, dass sie sich bei dir geborgen wissen. Ich bete für die, die über die Ehe noch nachdenken. Schenk ihnen Weisheit. Und schenk uns als Gemeinde, dass wir eine Weggemeinschaft sind, die, wo wir einander helfen, den Weg der Nachfolge zu gehen, in welchem Stand auch immer du uns hast. Und so befehlen wir uns deiner guten Gnade an. In Christus Jesus. Amen.